Geil im All. Müssen Astronauten auch kommen?
Hilfe! In meiner Familie hausen Verschwörungstheoretiker. Was tun?
Das alles beim Gagreflex Podcast. Bevor wir loslegen, natürlich nochmal in eigener Sache. Wir haben ja für den Mai nach wie vor zwei Auftritte geplant in Berlin und in Hamburg. Offiziell sind die noch nicht abgesagt worden, aber ihr merkt das ja, heute ist der 1. April, dass die Sachen immer so 4 Wochen im Vorfeld jetzt gerade abgesagt werden und geplant werden. Sobald wir da eine finale Info haben, hoffentlich bis zur nächsten Folge, können wir euch da mehr sagen. Eventuell haben wir dann vielleicht sogar schon neue Termine oder es kommen so wenig Leute, dass wir sagen können, dass es gar kein Problem während der Pandemie, dass wir die Auftritte problemlos durchziehen können. Aber wir hoffen, wir können euch da bis zur nächsten Folge final Bescheid geben.
Herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast. Mir sitzt kein Mensch gegenüber, keine Sau, aber am anderen Ende der Telefonleitung, da ist mein charmanter Freund Andreas Lingsch.
Der heute sein Mikrofon richtig rum hat. Danke, Lars Pausen, für das nette Intro. Schön, dass du wieder da bist.
Es dreht sich um Folgendes. Ihr schickt uns Fragen ein an mail@gagreflexpodcast.de und wir schauen uns mal so an, was ihr so für dreckige Probleme habt, ihr Schweinchen.
Genau so ist das. Also, wir starten direkt rein. Möchtest du, Lars, du hast wie immer die Qual der Wahl, Verschwörungstheorien oder geil im All? Möchtest du starten?
Lass mal Verschwörungstheorien, weil ich glaube, die Leute bleiben dran, um später noch geil im All zu werden. Und ich bin sowieso gerade ein bisschen auf Verschwörungskriegsfuß. Los geht's.
Bist drauf gepolt, ne? Ja. Und zwar thematisch aktuell Verschwörungstheorien in der Familie zu Zeiten von Corona. Meine sehr geehrten Rattenkönige, ich, männlich 20, habe schon seit längerem ein Problem, das aufgrund von Corona jetzt nochmal präsenter geworden ist. Viele werden es vermutlich kennen. Rechte Verschwörungstheorien in der Familie. Von der Verleumdung des Klimawandels über die geheimen Weltregierungen der Eliten bis hin zur Impflüge ist alles dabei. Aktuell geht es bei uns in der Familiengruppe darum, dass man sich mit dem Coronavirus in Wirklichkeit erst durch den Test ansteckt und der Secret Service fast alle Menschen ausrotten will, um die paar Millionen Verbliebenen mit der Impfung zu kontrollieren, damit diese der englischen Königsfamilie dienen. Wirklich dagegen anreden kann ich nicht, weil es wahrscheinlich stimmt. Denn wenn die Eltern und Geschwister alle extrem konservative, überzeugte Globuli-Schlucker und AfD-Wähler sind, wird man, wenn man sich nur etwas kritisch äußert, sofort als linksgrün versiffter Gutmensch abgestempelt, der eben noch zu jung und naiv ist, um irgendwas vom Leben zu verstehen. Mit anderen Quellen kommen kann man auch nicht, da alles, was der eigenen Meinung widerspricht, so zu den staatlich kontrollierten Mainstream-Medien gehört. Besonders Sorgen tue ich mich über meine Nichten und Neffen. Einerseits würde ich sie gerne ein Stück weit dem Einfluss ihrer Eltern entziehen, andererseits hat man ja nicht das Recht, sich in die Erziehung anderer Leute einzumischen. Und ich kann sie ja schlecht einfach hinter dem Rücken der Eltern beim Arzt impfen lassen oder ähnliches. Da diskutieren nichts bringt, bin ich dazu übergegangen, mich möglichst zu distanzieren und aus Gesprächen am Esstisch rauszuhalten. Mich deprimiert zwar das aktuelle Verhältnis zu meiner Familie, allerdings machen mich ihre widerlichen, teils schon menschenverachtenden Aussagen meist noch trauriger. Vor allem im Hinblick auf meine Nichten und Neffen. Einfach den Kontakt abbrechen geht nicht. Da ich studiere und noch finanziell abhängig von meinen Eltern bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als es auszuhalten und bei der nächsten Gelegenheit abzuhauen. Sorry für die lange Frage. Bin seit Folge 1 dabei und ihr schafft es stets auf neue, mir den Tag zu versüßen.
Wow. Das finde ich eine richtig Folge gute Frage. 1.
Ja. Krass. Eine, 4 Jahre alte Ratte. Hat er uns schon.
So lange leben Ratten doch eigentlich gar nicht, oder?
Naja, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann schon.
Gibt es auch die Pest unter Ratten? Und andere Frage, sind Ratten wirklich noch so Krankheitserreger hier in Deutschland? Oder war das einfach früher, wo man halt seine Scheiße noch auf die Straße geschmissen hat?
Was ja in vielen anderen europäischen Ländern, die auf Augenhöhe mit uns sind und beliebte Reiseziele von uns sind, noch gang und gäbe ist. Ich glaube, die Pest ist, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, kein Thema mehr. Und ja,
ich habe gehört, dass es die Pest in den USA noch gibt.
Ist es so?
Ja, ja, vereinzelt USA und auch so ein paar anderen Ländern gibt es noch ganz selten Fälle von Pest.
Kein Volkslied, aber es ist wirklich auf Madagaskar noch ein Ding, ne?
Ja, sowas,
also, ja. Ja, da war eine Freundin von mir vor ein, zwei Jahren, richtig krass. Hat auch gefühlt Malaria bekommen und Pest und ist dann schön nach Hause.
Ja, wahrscheinlich heutzutage nimmst du irgendwie eine halbe Aspirin und hast keinen Pest mehr.
Ja, zumindest nie.
Ja. Und dann eigentlich wollte ich noch fragen, ob die Ratten der Lüfte, die Tauben, ob die wirklich noch so krankheitserreger sind. Aber das ist jetzt hier alles nicht die Frage.
Wir haben wahrscheinlich viele Ornithologen, die zuhören. Deswegen gerne mal sagen, wie das bei Vögeln ist.
Beim Vögeln, ja, darüber reden wir häufiger. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren, ob Ratten, ob Tauben noch krankheitserreger sind. Falls es jemand weiß, mail@gagreflexpodcast.de. Also, ich finde die Frage richtig klasse, weil das ja wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und das mich schon sehr lange beschäftigt und mich fertig macht teilweise, weil auch ich im näheren, ich sag aber Bekanntenkreis,
meinst aber eigentlich deine Eltern.
Nein, sagen wir mal im Bekanntenkreis, habe ich tatsächlich Leute, die immer mal wieder mit solchen Theorien um die Ecke kommen. Es ist jetzt nicht zu krass, es war schon teilweise ziemlich krass, aber da hat man dann gemerkt, okay, das hat man vielleicht nach dem zweiten Glas Wein auch nicht so gemeint. Aber durchaus ist man irgendwie in dieser Generation. Der Fragensteller hat jetzt von Nächten und Neffen und Nichten gesprochen. Da kann ich jetzt nicht mithalten, weil ich sowas nicht besitze, nicht so viele. Aber ich stelle das immer wieder fest bei Leuten in diesem Alter, den Boomern, diesen so, keine Ahnung, zwischen 50 und 70 Jahre alt, irgendwas so um den Dreh, dass die besonders häufig anfällig für Verschwörungstheorien sind. Und ich wollte dazu eigentlich auch mal, irgendwann werde ich dazu auch mal, keine Ahnung, eine Reportage machen oder so oder mich da nochmal näher mit auseinandersetzen, weil ich das so spannend finde. Und einen Erklärungsansatz habe ich für dich, Andreas. Ich möchte mal gucken, wie du den bewertest.
Gerne.
Und zwar sind unsere Eltern ja aufgewachsen in einer Zeit, wo sie Medien konsumiert haben, die eigentlich sehr ausgewählt waren. Ne? Das war dann anfangs sogar nur irgendwie ein Sender, dann waren es irgendwann zwei, drei Sender. Aber höchstens, keine Ahnung, hat man seine Informationen dann noch von zwei Zeitungen oder so geholt. Und das waren alles Informationen, die eigentlich größtenteils recht gut recherchiert waren oder irgendwie noch so ein Gremium hatten wie eine Chefredaktion, die dann das irgendwie redigiert hatte. Natürlich war da auch viel Crap dabei und auch viel Fake News und so weiter. Aber eigentlich war das, was du im Fernsehen gesehen hast, gerade so in der ARD, in der Tagesschau, was du präsentiert bekommen hast, das war schon richtig. Da musstest du dir eigentlich keine Gedanken machen. Heute ist es ja so, dass unsere Eltern das Internet entdecken, dann auf irgendwelche News-Seiten kommen, die sich anfühlen wie eine ganz normale Zeitung oder sie schauen sich ein Video an, das kennen sie ja eigentlich so von den Tagesthemen, Tagesschau. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, als würde ich die ältere Generation als dem dumm verkaufen, aber ich glaube, es ist einfach antrainiert, dass du einfach in dem Moment so ein bisschen unterbewusst denkst, ich muss das ja gar nicht hinterfragen, weil die Information, die ich per Fernseher, per Video oder per Zeitung bekommen hat eigentlich immer größtenteils irgendwo gestimmt. Also wird das jetzt auch stimmen. Das ist meine Theorie, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, wieso diese Generation besonders anfällig ist für Verschwörungen.
Ja, also was ja dahinter steckt, ist ja, dass Journalisten als Gatekeeper früher immer fungiert haben. Also im Prinzip aus allen DPA-Meldungen, aus allen Presse, wie heißt es? Nicht Pressemitteilung. Presseagenturen? Nee, auch nicht. Nachrichtenagenturen. Alle Mitteilungen gefiltert haben nach, was ist für mein Land, meine Zielgruppe gerade relevant, nach den Nachrichtenfaktoren und für uns eigentlich eine Auswahl getroffen haben, was landet um 20 Uhr von den ganzen Sachen, die in der Welt gerade passiert sind, wirklich in der Tagesschau. Und dann sind ja jetzt irgendwann, ne, dann gab es halt Twitter-Videos, Augenzeugenberichte, so gerade bei Kriegen und so. Und du hattest halt keine Journalisten mehr dazwischen geschaltet, die das irgendwie gefiltert haben. Und du hast schon recht, weil unsere Generation eigentlich damit lernen musste, umzugehen. und er selbst so eine Auswahl zu treffen, er selbst zu sagen, ist das jetzt authentisch, wenn irgendwie auf der Webseite .ru steht, oder könnte das vielleicht von russischen Medien geprägt sein? Ist das jetzt irgendwie ein Tagesschau-Video oder irgendwie eine Drittanbieterseite mit 5 Pop-ups, die ich hier gerade geöffnet habe? Und das stimmt, weil wir relativ, zumindest ein Großteil von uns, auch an das Internet und wie es funktioniert gewöhnt sind, dass Sachen aufpoppen, dass wir Werbung wegklicken müssen. Also wir spielen irgendwie was. Ich merke es immer, wenn meine Mutter Candy Crush spielt, dann musste sie natürlich ihr erstmal beibringen, wie spielt man das, aber in zweiter Instanz auch, da kommt jetzt nach dem einen Gratisspiel, kommt ein Pop-up, wo du was gewinnen kannst. Das gucken wir gar nicht mehr an, wir drücken automatisch auf X. Meine Mutter denkt dann vielleicht, oh, kann ich da irgendwas gewinnen, muss ich da drauf drücken? Scheiße, jetzt öffnet sich ein zweites Fenster.
Ja.
Also ich glaube, dass Nachrichten auswerten auch mit so einem Internetführerschein zusammenhängt, den wir natürlich eher haben, als Leute, die eben ja älter sind und keine Natives sind.
Ja, ganz richtig. Das ist mit diesem Internetführerschein. Im Endeffekt geht es um Medienkompetenz. Und die haben wir ja auch erst schmerzlich uns beibringen müssen. Weil als wir in dem Alter waren, als wir zum ersten Mal im Internet waren, ging es uns ja ähnlich. Wer von uns war denn nicht schon mal kurz zumindest 9/11 Verschwörungstheoretiker oder ist auf sonst welche anderen Betrügereien irgendwie reingefallen? Jeder musste da mal durch und hat daraus gelernt. So. Und es gibt halt wirklich das kenne ich ja aus dem Freundeskreis, die schreiben ihrem Sohn, hier hat mir übrigens ein Prinz aus Nigeria geschrieben und der war so nett und der wollte meine Hilfe haben, so wo wir drüber lachen, weil wir schon 4 Comedy-Shows darüber gesehen haben. Aber die sehen sowas zum ersten Mal und glauben das dann halt erstmal. Die fallen da alle drauf rein. Und deswegen ist man natürlich auch besonders easy zu überzeugen von diesen Verschwörungstheoretikern.
Aber jetzt stelle ich mal eine provokante Frage, ja? Was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Denn ich habe zum Beispiel relativ am Anfang von dieser Corona-Nummer, ich glaube, ich habe mit dir auch drüber geredet, so ein Interview von Ai Weiwei gelesen, was so relativ meinungsstark war, wo im Prinzip er so ein bisschen enttäuscht war, also Ai Weiwei, ne, chinesischer Künstler, enttäuscht war, dass er in Berlin seine Kunst nicht so ausstellen kann und war da relativ enttäuscht von Berlin als Kulturstadt, wie sein Schaffen gewürdigt wird. Und das war noch in den Anfangszeiten von Corona, da war das noch nicht so ein Riesending, ne? Und da hat er auch so gesagt, ja, also Corona kommt ja auch, so hat er es nicht gesagt, ja, ich paraphrasiere, das ist zwar auf einem Markt in Wuhan passiert, aber direkt daneben ist halt auch so ein Forschungslabor und hat so ein bisschen nahegelegt, dass es vielleicht eher aus dem Labor kommt, als wirklich vom Markt geschehen. Also, dass es quasi eigentlich eine ABC-Waffe ist, der Chinesen. Da denke ich halt so, naja, gut, klingt erstmal nach einer Verschwörungstheorie, weil wir glauben, dass eine höhere Macht an etwas Negativem beteiligt ist in der Welt, die wir nicht sehen. Auf der anderen Seite ist aber China natürlich eine Diktatur, die auch bekanntermaßen falsche Informationen streut, die Zahlen manipuliert hat rund um Corona. Bin ich, wenn ich sage, ich halte das gar nicht für unplausibel, bin ich dann schon Verschwörungstheoretiker?
Ich glaube,
ist immer noch der Gag-Reflex-Podcast, by the way. Ist nicht unser neues Politik-Projekt gerade.
Ach du, wir behandeln jede Frage, die reinkommt und die wir für interessant erachten. Wärst du ein Verschwörungstheoretiker, weil du dich in dem Moment, also man kann das jetzt erstmal sich anhören und dann vielleicht ja glauben und dann auch so meinen, ach ja, da könnte schon was dahinter stecken. Dann müsste man weiter recherchieren und wenn du dann auf Quellen, auf seriöse wissenschaftliche Quellen stößt, die dann zum Beispiel sagen, ja, Wissenschaftler haben sich dieses Virus angeschaut und haben an der DNA erkannt, das ist kein im Labor kreiertes Virus, sondern das ist ein natürlich entstandenes Virus. So, dann kannst du natürlich immer noch sagen, auch die Wissenschaftler sind gekauft und so weiter, aber dann bist du wirklich ein Verschwörungstheoretiker, glaube ich. ich sage mal so, wenn du dann wirklich Wissenschaftler siehst, wo dann auch andere Wissenschaftler draufschauen, die nichts mit diesem Wissenschaftler zu tun haben, die dann gucken, okay, wurde denn hier ordentlich gearbeitet? Wenn das dann auch ordentlich erarbeitet wurde, dann wird es nochmal geprüft und wenn die dann zum Ergebnis kommen, ja, das scheint ein natürliches Virus zu sein, dann glaube ich das jetzt einfach so, ne? Und das ist halt aber auch das Problem, ne? Verschwörungstheorien haben ja immer irgendwo recht, weil du es nicht falsifizieren kannst. Das macht es ja so unwissenschaftlich. Die haben ja immer noch ein besseres Argument als du oder bringen irgendein neues Argument an, dass du auch nicht so schnell irgendwie, worauf du irgendwie so schnell auch keine Antwort hast. Und dann klingt es so, als hättest du keine Argumente mehr dagegen und bist der Verlierer. Oder ich habe zum Beispiel ganz oft festgestellt, wenn mir dieser Mensch aus dem Bekanntenkreis diese Videos zugeschickt hat, habe ich mir das Video angeguckt, habe 2-3 Kommentare unter dem Video gefunden, die dann gelöst haben sozusagen, habe dann nochmal selbst recherchiert, habe das wieder der Person zurückgespielt, guck mal, das Video ist aus diesem Grund Quatsch. Und anstatt, dass dann die Person auf diese Argumente eingeht, kommt sie mit dem nächsten Link. Dann schickt sie mir das nächste Link, schickt er mir das nächste Video und mit neuen Argumenten. Sprich, Verschwörungstheoretiker gehen eigentlich auch selten auf gute Argumente, die man eigentlich nicht mehr, wo man nichts mehr dagegen sagen kann, weil dadurch irgendwie bewiesen wurde, dass es Quatsch ist, da gehen sie nicht drauf ein, weil sie ja nicht drauf eingehen können, sondern bringen dann einfach das nächste Argument, das manchmal auch nur einfach schwer zu bekämpfen ist.
Aber es ist ja auch immer ein bisschen, also kognitive Dissonanz sagt ja eigentlich immer, dass man mehr oder weniger Argumente ignoriert oder Informationen ignoriert, die entgegen der eigenen Auffassung sind. Was eigentlich so ein relativ natürlicher Prozess ist, weil man sonst mit der Informationsflut überfordert ist und man gerne eigentlich Sachen sucht, die auf die eigene Meinung einzahlen und die bestätigen. Aber jetzt mal wirklich real talk. Mhm. Wenn zum Beispiel 9/11 wirklich, keine Ahnung, was sind so die gängigsten Theorien, dass, also es gibt ja so dieses, ne, man hat irgendwie Personalausweise plötzlich gefunden von denen, obwohl das ganze Flugzeug verbunden ist. Oder diese, um das zusätzliche Haus, was in die Luft gesprengt wurde, obwohl es hätte gar nicht so. Sucht man sich dann nicht als, sage ich mal, jemand wie wir, die immer sagen, ja, das stimmt nicht, weil es gibt das und das dagegen, sind wir da nicht vielleicht auch naiv, weil wir natürlich immer dann erstmal die Informationen nehmen oder die Beweise, nennst du es gerade, nehmen. Ich freue mich übrigens schon auf die nächste Fiki-Fiki-Frage hier gleich.
ja, die, im Ständer die dann im All.
Sagen, ja, da, das ist, passt übrigens zu der Frage, war die Mondlandung ein Fake? Kann er überhaupt einen Ständer gehabt haben? Aber suchen wir uns dann nicht auch immer die Informationen, die eben das bestätigen, dass es eben eine Verschwörungstheorie ist?
Ich weiß total, was du meinst. Und natürlich ist es ja auch irgendwo so, wir wollen das nicht glauben, deswegen gucken wir und dann finden wir was. Aber ich finde, es ist halt ein Riesenunterschied, ob deine Quelle Günther Carlsen ist, der mal recherchiert hat oder sich mal Gedanken gemacht hat oder sich mal die 9/11-Videos angeschaut hat und dann zu dem und dem Ergebnis gekommen ist. Wenn das deine
oder
Quelle ist.
Oder ob es ein ausländischer Korrespondent ist.
Genau. Und wenn das deine Quelle ist, ist es schon ein Unterschied, als wenn das eine, keine Ahnung, universitäre Forschungsgruppe ist mit 10 Wissenschaftlern und dann kommt eine andere Universität von einem anderen Land, die völlig unterschiedliche andere Interessen haben, die das auch nochmal angucken und dann zu dem und dem Ergebnis kommen. Oder Wissenschaftler, die dir vorrechnen, übrigens hier einen Stahldings kann durchaus schmelzen, wenn das und das eintritt. Also das sind einfach andere Quellen als Hans Jürgen, der sagt, keine Ahnung, Hochhaus kann nicht brennen. So. Und natürlich sucht man sich dann andere Informationen, aber ich suche jetzt nicht unbedingt die, die mir gefallen, sondern ich suche die, die ich für schlüssig halte und deren Quelle ich für vertrauenserweckend einschätze. Aber auch das ist natürlich, kann man sagen, es ist naiv. Wieso glaube ich denn Wissenschaftlern? Wieso glaube ich denn zwei unterschiedlichen Wissenschaftlern aus zwei Ländern? Die könnte ja sein, dass die alle von der gleichen Organisation bezahlt werden. Und das ist genau der Grund, warum du eine Argumentation nie gewinnen kannst. Und du wirst es niemals schaffen, einen Verschwörungstheoretiker zu überzeugen. Da gab es auch mal so eine Doku, die mir mal empfohlen wurde, oder so eine Reportage, ich weiß, ist es schon so lange her, wo dann wirklich versucht wurde, Verschwörungstheoretiker zu überzeugen. Dann ist man mit denen wirklich dann da vor Ort hingefahren und hat denen das und das gezeigt oder keine Ahnung, was es genau war und wollte dann gucken, wie die brechen oder so. Aber in der Regel schaffst du das halt einfach nicht.
Ja, weil die Meinung natürlich auch sich über Jahre teilweise manifestiert hat, ne? Mhm. Und dann, je länger man so eine Meinung hat, desto schwerer wird es, selbst wenn man merkt, das könnte nicht stimmen, das auch einzugestehen, ist eigentlich die Chancen gen Null. Weil man damit ja auch dann quasi zugeben würde, dass man sich 10 Jahre lang mit der falschen Sache beschäftigt hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super naiv, wenn wir so tun würden, als wären alle Weltereignisse genau so passiert, wie sie in der Weltöffentlichkeit dargestellt werden. Also so jetzt mal die klassischen Dinger, JFK Assassination. Malcolm X gab es gerade eine neue Doku zu. So, es wird ja auch alles aufbereitet heutzutage, ne? Ja. Also irgendwas, es gibt ja auch Sachen, wo wirklich Sachen vertuscht werden.
Aber Malcolm X hast du nur aus Versehen geguckt. Du wolltest eigentlich Malcolm mittendrin schauen, ne? War das nicht so?
Scheiße, Mann. Das ist eine gute Nummer. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich hab nichts.
Nein, absolut. Ich glaube auch tatsächlich, und das ist ja sowieso auch übrigens ein Strohmann-Argument von Verschwörungstheoretikern zu sagen, dass alle sagen, man wüsste alles. So, ja. Auch Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht alles. Und Wissenschaftler sagen, wenn ich eine These aufstelle, dann muss sie falsifizierbar sein. Sprich, das ist nicht die letzte Wahrheit, sondern diese These, die ich aufstelle, ist eine These. Und jetzt schaut mal, ob ihr das falsifizieren könnt oder nicht. Und wenn ihr es schafft, bitteschön, dann habt ihr es geschafft. Genau, und auch ich sage zum Beispiel jetzt bei 9/11, erstens habe ich jetzt nicht alle Bücher gelesen, um zu wissen, wie was genau passiert ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Bevölkerung natürlich nicht alles weiß, wie es exakt abgelaufen ist. Ich glaube dann halt aber nur nicht, dass da irgendwie eine übergeordnete Organisation das alles plant. Also es kann sein, dass die US-Regierung zu dem Zeitpunkt aus PR-Gründen gewisse Sachen anders dargestellt hat, als sie tatsächlich waren. Aber dann eben wirklich nur so kleinere Dinge und nicht dieses Gesamte in Frage stellen. So nicht dieses, okay, George W. Bush hat den Auftrag gegeben und so weiter. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Fun Fact, ich darf rechtlich gesehen mit Frauen schlafen, die nach 9/11 geboren wurden. Ist das nicht krass? Da kann gar keiner was sagen und das ist mal eine Verschwörungstheorie für euch.
Was ist genau die Grenze? Hast du mal geguckt, so vor 18 Jahren, was da war? Ein Massaker? Oder?
Ich glaube, wir sind da beim zweiten Versuch, als Hussein gehängt wurde. So alles, was danach geboren wurde, ist völlig okay. Also als sie ihn aus dem Erdloch geholt haben, wer auch immer da gezeugt wurde, schreibt mir auf Instagram. Ja. Aber ich habe auch wieder so eine Studie gesehen, die ich dann ganz interessant fand, weil bei mir dann doch in so, naja, sag ich mal, gerade jetzt so die letzten 3-4 Jahre als Fake News auch so ein richtiges Ding war. Also vorher gab es das ja auch, aber dann hatte es plötzlich so einen Namen um diese ganzen Trump-Sachen, die dann ans Licht kamen, Russland greift in den US-Wahlkampf ein und so ein Shit. Und dann war ja immer alles Fake News, Fake News, Fake News. Und Trump hat's ja dann selber auch immer benutzt gegen Sachen, mit denen er konfrontiert hat, das ist Fake News, weil er diesen Begriff auch so etabliert hatte. Und dann habe ich bei mir halt gemerkt, im Zweifel bin ich dann super froh über unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch gleichzeitig immer so mega gehasst werden als Staatsmedien, Systemmedien, gerade von den Rechten so, ne, wie hieß es, da gab es ja auch so einen Begriff, Medien,
Lügenpresse.
Was haben sie immer gesagt? Lügenpresse, ja genau, danke. Wo ich dann dachte, boah, zum Glück haben wir irgendwie eine gefühlt neutrale Institution, ja, auch mit Fehlern, die aber irgendwie mir so einen Kompass gibt, dass ich weiß, ganz vereinfacht gesagt, okay, wenn ich 20 Uhr Tagesschau gucke, kann ich das gucken, ohne mich fragen zu müssen, ist es jetzt wirklich wahr oder nicht? Wenn ich Tagesthemen gucke, weiß ich, okay, ist schon ein bisschen meinungslastiger, ich muss mir mal einen Kommentar anhören von einer Redakteurin von Radio Bremen, die ich noch nie in meinem Scheißleben gesehen habe und die offensichtlich eine Grüne ist, also ja, höre ich mir das an, aber generell ist es okay. Und dann dachte ich, habe ich eine Studie gesehen vor, einer Weile, wo es darum ging, okay, junge Leute, was für Medien glauben die? Und dachte, oh shit, jetzt bin ich mal gespannt. Und da war tatsächlich Tagesschau genau so ein Pol mit, weiß ich nicht, 40% oder so, keine Ahnung, die angegeben wurden als, das ist für mich eine reliable source, also eine verlässliche Quelle.
Ja. Ja, das ist krass, ja, aber ich meine, deine Aussage, die du gerade gebracht hast, oder die ganzen Aussagen, wenn das eine Verschwörungstheoretiker hören, oder nicht ein Verschwörungstheoretiker, hier so ein Reichsbürger, mhm, oder irgendwie, keine Ahnung, so ein AfD-Wähler hören
die
würde.
Uns hoffentlich weiter auf Patreon supporten, so soll das gar nicht gemeint sein, wir brauchen euch dringend, wir brauchen die Kohle aus dem rechten Flügel.
Eine Parteispende, aber umgekehrt. Die finanzieren uns. Der würde dich natürlich auslachen und sagen, meine Güte, bist du blind. Du bist ja so ein trauriges, armes Würstchen.
Eben was weil auch unabhängig davon auch stimmt.
Weil auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch viel Mist gebaut haben. So, ne? Das ist ja auch wieder die andere Seite, dass selbst ich, der dir zustimmt und sagt, ich bin auch froh, dass wir diese Medien haben und diese doch neutrale und gute Berichterstattung vom Staat finanziert wird, das finde ich gut. Aber
und Politiker sitzen natürlich in den Gremien, in den Aufsichtsräten der Sender und so.
Deswegen
ne?
sage ich im selben Atemzug auch, dass sie halt sehr viel Scheiße gebaut haben. Und wenn jetzt AfD-Leute wieder sagen würden, ja, ihr seid so blind. Nee, ich bin nicht blind, ich sehe schon auch die Fehler, aber im Großen und Ganzen ist es halt richtig. Und im Großen und Ganzen ist es halt verlässlicher und hat sich als richtiger herausgestellt, als das, was ich in eurem Psi-Blog lesen würde, sozusagen. Also auf diesen rechten Verschwörungsseiten. Aber ja, das ist das mit diesen, du wirst es nicht schaffen. Ich habe auch schon so viel über Homöopathie und Globuli diskutieren müssen. du kommst da einfach nicht voran, weil genauso wie die Sache mit den Quellen, also dass man immer drauf achten muss, was ist das für eine Quelle, ist die reliable oder nicht, siehst du ja auch anhand der, wie wurde denn diese These aufgestellt von Verschwörungstheoretikern oder von Globuli-Leuten, dann ist es halt ganz oft so, ja, Tante Emma hat dadurch dann keine Ohrenschmerzen mehr gehabt nach 2 Wochen Ohrenentzündung. Die hat einfach hier so ein bisschen Homöopathie genommen und dann ging das ihr besser. Und es ist immer dieses N gleich 1 Ding, ne? Also Beobachtung, ein Mensch irgendwie, der Nachbar oder bei mir selbst hat es irgendwie geholfen und dadurch musste es ja wohl wirken und so weiter. Und dann werde ich auch teilweise ein bisschen sauer, weil ich mir denke, dafür haben nicht seit Hunderten von Jahren Mediziner und Wissenschaftler gekämpft, wurden ermordet, weil sie für die Wissenschaft
zu Recht oft
haben.
Weil sie frech waren.
Dafür haben sie das eben nicht getan, damit dann irgendwie 1000 Jahre später hier Karl Hartmut kommt oder ich muss jetzt mal vielleicht einen diverseren Namen nehmen. Keine Ahnung, Ali
Hassan
Jumanja.
Ja. War klar. War klar, dass jetzt ein türkischer Name kommt.
dass der dann kommt und sagt, es stimmt alles gar nicht, was ihr Wissenschaftler herausgefunden habt. Die Medizin stimmt gar nicht so, wie ihr das macht, sondern ich habe mich nämlich jetzt mal eine halbe Stunde hingesetzt und denke, das, was ihr seit Hunderten von Jahren erforscht habt, ist falsch. Richtig ist, esst mehr Kleeblätter.
Ja, das lasse ich mir doch von jemandem, der 9/11 mitverschuldet hat, doch nicht sagen. Ja, aber um mal auf die Frage einzugehen, beziehungsweise den Bezug dazu herzustellen, wir gehen ja auf die Frage ein, was kannst du jetzt machen? Du hast natürlich jetzt schon mal den Weg gewählt, den man völlig naheliegend geht, dass man am Anfang vielleicht noch mitdiskutiert, aber irgendwann sagt, ach fuck it, ich halte mich einfach zurück, ich diskutiere hier nicht mehr mit, weil ich stehe eh auf verlorenem Posten. Was können wir ihm raten? Muss er sich von seiner, also ich finde, es sind halt auch die Eltern, sagt er ja, von denen er sich distanzieren muss. Das finde ich schon super krass. Das ist halt nicht irgendein Onkel, der ein bisschen crazy ist, sondern es sind immer noch die Eltern. Und beziehungsweise seine Onkel ja auch, weil seine Nichten und Neffen will er ja schützen.
Komplett verseucht, die ganze Familie. Ja,
ja, was kann man da machen? Hätte man die impfen müssen gegen Verschwörungstheorien?
Also ich kann das in gewisser Weise gut nachvollziehen und ich habe schon verschiedene Phasen durchlebt, was das angeht. Deswegen kann ich hier verschiedene Antworten geben. Wenn du in der Phase bist, wo du sagst, du hast einfach keinen Bock mehr darüber zu diskutieren, dann schön Schnauze halten, weil die werden in ihrem Sumpf sowieso bleiben und die im besten Falle werden die auch nichts Böses anstellen. Wenn es immer nur am Familienstammtisch irgendwie diskutiert wird, ist es im Endeffekt ja auch echt egal. Es kriegt niemand mit, was die da sagen. Dann lass sie reden. Wenn du dann aber wieder eine Phase hast, wo dich das wirklich aufregt und wo du was gegen sagen willst, dann versuch immer gegen zu argumentieren. Nicht abschießen, das ist Familie, die wirst du für immer an deiner Seite haben und das sollte jetzt nicht irgendwie eine Diskussion über Homöopathie oder ähnliches irgendwie ändern. Aber dann diskutier mit und ich finde auch, es macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß. Also mir zumindest macht es, mich verärgert es wirklich, wenn ich dumme Argumente lese von Verschwörungstheoretikern, aber genauso freut es mich dann, da mal ein bisschen zu recherchieren und dann irgendwie das hinzubekommen, irgendwelche Argumente zu finden, die dagegen sprechen und das irgendwie eindeutig widerlegen, was da gesagt wird. Und das finde ich irgendwie auch cool. Und wenn man es positiv auslegen will, ist es ja in gewisser Weise auch eine Art Opposition, so ein Verschwörungstheoretiker, der einfach grundsätzlich schon mal alles hinterfragt, was die Medien und Politiker uns sagen, was im Endeffekt ganz gut ist, ne? Wenn du, ich glaube, dass man auch relativ schnell in so eine Stimmung reinkommt und alles glaubt, weil man irgendwie, wie du sagst, Tagesschau ist verlässlich.
Vertrauenswürdig, ja, stimmt.
Vertrauenswürdig, dass man dann irgendwann auch alles glaubt, was von da kommt. Aber durch so einen Verschwörungstheoretiker, der eben erstmal alles hinterfragt und alles, nicht hinterfragt, sondern sagt, es ist alles Quatsch, musst du ja auch dich mit der Materie beschäftigen und findest dann tatsächlich vielleicht auch so Punkte, wo man sagt, ja, stimmt, die Politik oder die Politiker haben uns da wirklich ein bisschen Quatsch erzählt gerade.
Ja, und was man dir vielleicht auch raten kann als praktischen Tipp, einfach Kinder zeugen. Du musst überlegen, für jeden Neffen, Nichte, die du nicht retten kannst, oder Onkel, das sind alles alte Leute, züchte dir einfach deine eigenen Antiverschwörungstheoretiker selbst heran und impf sie, sobald sie auf der Welt sind, drück ihnen eine Spritze in den Arm, scheißegal gegen was, gegen irgendwas, und erzieh sie zu aufgeklärten Leuten, zu woke Leuten, nee, woke ist, glaube ich, wenn man Verschwörungstheorie affin ist, keine Ahnung, zu Leuten halt.
Ja, oder ich habe auch schon lange mal überlegt, dass man eine eigene Verschwörungstheorie aufbaut und dann vielleicht so verschiedene Quellen erschafft, indem man verschiedene Blogs öffnet und dann überall Artikel hinschreibt und dann irgendwie deine Eltern, deine Nichtenneffen irgendwie auf deine Seite zu bringen und dann irgendwann so eine Auflösung machst mit so einem großen Video um 12 Uhr am 20.20.
20.20.
Der wird kommen, ich verspreche es euch. Das Jahr 2020 wird 20 Monate haben. Genau so eine Verschwörungstheorie in die Richtung. Und dann löst du alles auf, das ist alles Quatsch. Und dann sehen die erstmal so ein bisschen wie bei Die Welle, das Experiment, dass du erst alle irgendwie auf deine Seite holst und dann hältst du den Spiegel vors Gesicht sozusagen.
Naja, witzigerweise hatten wir ja, wenn wir schon bei Referenzen sind, fast den Mastermind oder den einen der Erfinder, also Achim Held bei uns damals bei NDR, musste dann leider, also in unserer Late-Night-Show, den ja Erfinder, wenn man das so nennen kann, der Bielefeld-Verschwörung, also das Bielefeld überhaupt nicht gibt, den hätten wir ja fast bei uns gehabt, ist dann leider brutal ermordet worden von Verschwörungstheoretikern, kurz bevor er zu uns kommen konnte.
Vorm Studio.
Konnte dann damals krankheitsbedingt nicht da sein. Aber es gibt ja schon so diese großen Pranks, kann man schon fast sagen.
Ja, gibt es noch einen Prank, der dir einfällt?
Na, 9/11 halt, ne? Dass uns weisgemacht wurde, dass das echt von Bin Laden ist.
Just a prank. Kürzlich ist doch auch dieser tatsächlich sehr lustige Verschwörungstheoretiker verstorben mit seiner eigenen Rakete. Der
der Flat Earther, ne?
Ja, genau, der meinte, sich schon immer irgendwie eigene Raketen gebaut hat und damit dann irgendwie versucht hat, irgendwann so hoch zu fliegen, damit er die Rundung der Erde beziehungsweise in seinem Bild natürlich beweisen zu können, dass die Erde eine Scheibe ist. Und der ist ja kürzlich leider tödlich verunglückt. Der war tatsächlich sehr lustig. Ich meine, der war mal bei Between Two Ferns oder irgendwie bei so einem Comedy-Format, habe ich so dunkel in Erinnerung, war der mal. Und man hat gesehen, dass er durchaus auch Selbstironie besitzt.
Ja, aber offensichtlich nicht genug. Also es ist schade, wenn solche Leute dann auch so einen Absturz hinnehmen. Wir wollten da eigentlich bei einem Kneipenquiz nachfragen und dann kam aber diese tragische Wendung, dass er diesen Flug nicht überstanden hatte, der eigentlich seine Wahrheit beweisen wollte, dass die Erde eben flach ist. Ja, ich hatte das ja auch mal erzählt. Wir wollen auch gar nicht länger bei dem Thema bleiben, aber ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt.
Wir machen heute monothematisch.
Nee, wir müssen noch geil im All machen. Aber es geht ja wirklich ein fließender Übergang. Dass ich in Australien damals diesen Typen gehabt habe, der so ein Creationist war, also so ein Schöpfungstheoretiker, der wirklich halt glaubte, also die Schöpfungstheorie, ne, dass du innerhalb God created the world in 7 days, also innerhalb von 7 Tagen, na gut, am 7. Tag hat er schon gechillt und gesagt, Leute, ich gehe erstmal in Selbstquarantäne. Aber davor hat er halt alles erschaffen und das hat er halt geglaubt. Und dementsprechend glaubte er eben auch, dass Menschen und Dinosaurier quasi im selben Zeitraum gelebt haben. Und sein Beweis, den er damals angeführt hat, war eben, dass ja im Angkor Wat in Kambodscha, meine ich, das ist Kambodscha, wo das Angkor Wat steht, das ja von den Sumern eine Ruine ist. Oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen. von einer alten Hochkultur ein Gebäude ist, eine heilige Stätte ist, dass da eben auf dem Eingang ein Stegosaurus zu sehen ist. Was ja eigentlich unmöglich wäre, wenn die Menschen damals nicht mit Stegosauriern zusammengelebt hätten. Wo ich natürlich im ersten Moment, ich habe den in einem fucking Hostel in Alice Springs getroffen. Also come on, ich bin nicht bereit gerade mit einem Creationist. Ich habe noch nie einen fucking Creationist getroffen. So, dann präsentiert er das erstmal, dann bist du ja erstmal baff. Ja. Habe ich am nächsten Tag dann recherchiert und geguckt, dass die Leute davon ausgehen, dass das einfach ein Hippo ist, also ein Flusspferd, Nilpferd von einer Lotusblüte, was damals wohl relativ bekannte Symbole waren, auch in der sumerischen Kultur und so weiter. Okay, dann habe ich den wirklich nochmal getroffen an einem Tag danach und hab dem das gesagt. Und innerhalb von 4, 5 Sätzen hatte er mir aber schon wieder andere Sachen präsentiert. Also das, was du vor 5 Minuten gesagt hast. Und genau so war es. Also ich kam dann da richtig an und ich dachte nicht, dass ich ihn noch mal sehe, sondern ich habe ihn wirklich zufällig getroffen und hatte dann schon das zumindest ein bisschen gegenrecherchiert. Aber dann hat er halt die nächsten 4, 5 Argumente gehabt, wo ich dann aber auch so dachte, ja, aber wenn Menschen und Dinosaurier zusammengelebt hätten, dann gäbe es ja wohl fucking Monumente überall und nicht nur ein kleinen Imprint im fucking Angkor Wat, was wirklich so ist, so wie die Ägypter und wie Griechen, wie alle Zivilisationen, die alles dokumentiert haben, was sie gesehen haben, in unglaublichen Statuen, würdest du ja wohl mehr sehen als so ein kleines Watten in einem Dings, als wenn Dinos überall gewesen wären. Aber in dem Moment bist du halt auch so überfordert, weil dir halt das eine Meinung ist, die sie seit Jahren vertreten und die auch richtig ausgefeilte Argumentationen inzwischen entwickelt haben.
Ja, sag mal, ihr Ureinwohner, hättet ihr nicht irgendwie da ein bisschen mehr dokumentieren können, dass da so riesige Dinosaurier wiesen? Ja, wir haben doch da in dieser einen Höhle, haben wir doch da so eine Zeichnung gemacht, was wollt ihr denn?
Was male ich als nächstes? Ja, ich könnte natürlich den 6 Meter T-Rex malen, der gerade unser halbes Dorf aufgefressen hat, oder
ein Dreieck.
Ja.
Herr
Pythagoras, kommen Sie raus aus der Höhle, lassen Sie das mit Ihren Dreiecken.
Aber kann, jetzt mal so auf dem falschen Fuß wahrscheinlich erwischt, aber kann es nicht sein, dass dann halt die Menschen früher auch einfach Knochen gefunden haben von den Viechern?
Nee, soweit haben die noch nicht gegraben. Ich glaube, also, nee.
Naja, aber es gibt doch auch eine mögliche, nee?
Nee, also, okay, wieder super unrecherchiert, deswegen steinigt mich nicht. Also, gut, wenn jetzt unsere arabischen Zuschauer sagen, doch, würden wir machen, völlig okay. Aber die ersten Ausgrabungen, Archäologie und so, das hat doch erst im 17. Jahrhundert stattgefunden.
Ja, aus wissenschaftlichen Gründen, aber wenn du halt früher irgendwie hast einen Brunnen bauen wollen oder du hast irgendwie die Großmutter verbuddeln wollen und dann kommst du aus Versehen auf einen Stegosaurus, kann doch sein. Naja gut, du siehst da natürlich nicht, wie er aussieht, aber das haben ja die Leute danach auch nur gesponnen, also man weiß ja auch noch nicht so richtig, ob die jetzt Federn hatten oder nicht. Naja, ist ja alles und so weiter.
Krass.
Ja, ist spannend. Ich habe ja jetzt kürzlich auch auf meinem Instagram-Channel so ein bisschen über die Ärzte gesprochen. Das sind auch so Videos, die mir zugespielt wurden, die eben diese Covid-19-Corona-Krise als völlig übertriebene Scheiße halten und sagen, das sei ja eigentlich nur so ein kleiner Grippe-Virus. Und was ich dazu gesagt habe, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal schauen oder im Instagram-Video.
at Lars-Erik Pausen, at Linkstagram. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf uns auf Instagram folgen. Würde mich mal interessieren.
Also du meinst, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, weil ich weiß gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist, dass man jetzt so Podcast-Creatern zwangsläufig auf Instagram folgt.
Ja, wäre absurd, so, oder? Sage ich euch ganz ehrlich. Nee, und da hat es mir zum Beispiel auch Spaß gemacht, das Video anzugucken. Und dann erst war ich total beruhigt und habe gedacht, ja gut, der Mann hat recht, das ist ein Arzt und wir haben alle kein Problem und es wird übertrieben. Und ich habe gemerkt, das tut mir ganz gut gerade. Und deswegen hat das Ding auch 30.000 Likes teilweise, so diese Videos in die Richtung. Aber wenn du dann halt, ich gucke dann immer gerne in den Kommentaren, um nicht selbst nachdenken zu müssen, ob irgendjemand einen Ansatz hat, wo ich sage, okay, den verfolge ich jetzt mal. Also einen Ansatz, der das hinterfragt, was gesagt wurde. Und dann habe ich eben auch relativ schnell feststellen können, dass so ein, zwei Aussagen, gut, bei dem einen Video habe ich sogar selbst recherchiert, was der Arzt so gesagt hat, habe dann selbst gesehen, okay, das ist irgendwie ein bisschen strange, was der gerade sagt. Und bei dem anderen war es halt einer in den Kommentaren, der das nochmal durchgerechnet hat, was der Arzt dann gesagt hat. Und dann denke ich mir immer, okay, der sagt so viel Richtiges, der Arzt, er ist teilweise sind es Professoren, Doktoren, so gemachte Männer sozusagen, die dann da stehen und sagen halt was du super easy mit einer einfachen Rechnung irgendwie widerlegen kannst oder zeigen kannst, dass es doch nicht so harmlos ist. Das ist schon traurig, aber ich glaube, wir haben wirklich lange genug darüber gesprochen. Ich habe richtig Bock auf einen luftleeren Raum neben mir, Welt- und Raumschrott und eine geile Latte.
Hallo ihr beiden, ich stelle euch nun eine Frage, die mich länger interessiert, als mir lieb ist. Glaubt ihr, Astronauten masturbieren? Wenn man die Länge des Aufenthalts bedenkt, bin ich sicher, dass sie es tun. Aber ich glaube nicht, dass man die nötige Privatsphäre dafür hat. Was meint ihr? Viele Grüße. Und das ist einfach mal eine fucking Hammerfrage. Kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen. Es gibt Leute, die zerbrechen sich den Kopf über Verschwörungstheorien. Jahrelang sind sie begeistert, wenn immer wieder neue Details ans Licht kommen. Und es gibt halt solche Leute, die sich über die wirklich wichtigen Dinge Gedanken machen.
Ich merke schon, du hast da Herzblut dran. Hast du vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht?
Ich denke, das ist eine der wenigen Sachen, oder eigentlich der Hauptgrund, warum ich bisher nie ins All geflogen bin, ist tatsächlich, dass ich Angst hatte, ja, wie mache ich es mit meinem Sperma? Und das konnte mir niemand von der ISS beantworten, auch nicht Kool Savage, a.k.a. Alexander Gerst, der das ja immer sehr nett erklärt. Ich glaube, dass es gibt Frauen, die sind mit einem Soldaten zusammen, die haben relativ schnellen harten Sex, wenn er nach 6 Wochen aus Afghanistan zurückkommt, wo er angeblich ja noch auf verlorenen Posten helfen soll, den Leuten, den Stammeskriegern vor Ort da beizubringen, wie man sich als Polizist verhält. Und dann gibt es Astronautenfrauen, wo ich so denke, okay, das ist ein Typ, der hat gerade G-Kräfte gespürt, die nichts mit dem G-Punkt seiner Freundin zu tun haben. Der Typ war gefühlt 3 Jahre im All. Scheiße, will der Typ ficken.
Er hat richtig Bock.
Der Typ ist nicht geil, der ist Mars-Roboter geil.
Naja, also erstmal weiß ich nicht,
ob naja, lass mich das einordnen.
Ob Astronauten nicht vielleicht auch untereinander einfach Sex haben im All, das weiß ich nicht.
Au! What?
Und
sind da Frauen erlaubt?
Das wäre ja die nächste Frage, ne? Also wenn sie nicht masturbieren, ob sie dann Sex haben können, wenigstens. Und dann frage ich mich, ob
Frauen im All? Ich wusste Hunde, aber Frauen?
ja, gibt es, soll es geben. Naja, also da ist ja ein Haufen Weltraumschrott und das muss ja irgendjemand aufräumen auch.
Ich wollte nicht sagen, ob die ISS eine Küche hat, aber gut.
Also,
Das Kochen ist auch so, dann diese Zahnpasta-Hüllen nehmen und es da rausdrücken. Dann fliegt es so durch die Luft.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel jetzt, blank, wenn wir es mal wirklich, wir wollen ja die Frage auch mal ernsthaft versuchen anzugehen. Wenn du da im All bist und du, sagen wir mal, du hast deine Privatsphäre, weil gerade jemand draußen ist und irgendwie ein super wichtiges Teil.
Er geht mit dem Allhund spazieren.
Nee, der muss gerade irgendwie so ein ganz entscheidendes Teil wieder anmontieren, weil sonst stürzt hier ab und in so einer Situation kann man ja mal auf die Idee kommen zu fixen.
Geil!
So, und wenn du dann also doch deine Ruhe hast sozusagen und dann wickst, dann glaube ich, dass es sehr gefährlich werden könnte für alle, wenn du einfach in die Luft spritzt. Weil dadurch geht ja die Flüssigkeit, fliegt dann da ja rum und könnte ja Dinge beschädigen. Ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich, oder?
Nee. Also es stimmt. Ich glaube, dass man als Astronaut natürlich früher oder später denkt, seinen Lümmel in so ein schwarzes Loch reinzustecken, weil man einfach Männer komplett verzweifelt sind. Aber wie peinlich ist es denn, bitteschön? Wie lange dauern so Missionen? Okay, Missionen dauern nicht so lange, weil Astronauten wechseln ja dann alle paar Jahre und werden mit so Trägerschiffen dann hingebracht.
Oder auch Monate nur teilweise.
Ja. Oder Monate. Aber sagen wir jetzt mal die ISS. So, was ist die? Die ist so 30 Jahre in der Luft, ne? Und sagen wir mal, die wird dann safe zurückgebracht und landet ja dann gefühlt in 10 von 10 Fällen landet die immer mehr. So,
die
dann
ISS. Holst du die halt.
Naja, also generell die, Raumstationen, ne?
Du meinst, ja.
Erinnerst du dich noch an die Mir?
Die
dann irgendwann auch, ne? So, die russische. Und dann stell mal vor, die wird dann wieder geborgen und du findest dann einfach nur Sperma. Alle Tasten sind komplett verklebt. Du kannst keine Taste mehr irgendwie benutzen, weil alles vollgewichst ist. Und dann gehst du dein Kontaktbuch durch und denkst du, okay, wer war das jetzt? Ist das von Alexander Gerst oder ist das von irgendeinem so litauischen Astronauten? Und dann schmeckst du es und versuchst es zuzuordnen.
Ja. Na, Hauptsache werden so DNA-Tests gemacht, aber nicht um zu gucken, ob ausländisches Material da ist, sondern wer hat wieder ins Cockpit gewichst.
Ich glaube, das ist ein geiles, aber serious Problem unter Astronauten.
Ja, mal ganz ehrlich, also die Mir oder eine Raumstation, die landet doch nicht im Meer.
Oder? Was? Die ist doch die haben sie doch dann runtergeholt. Also einen runtergeholt quasi.
Aber dann landet doch da nicht die ganze Raumstation, oder?
Naja, Teile natürlich.
Dann ist doch da immer nur, die sitzt doch da Weltraumschrott und so, oder? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich müsste die nochmal recherchieren bei psi.org.
Ich habe noch einen Fact für dich, bevor wir weiterreden. Denn wenn Astronauten, ich glaube, ist es nach Lance Armstrong, wollte ich natürlich sagen, nach Neil Armstrong? Ja, dann gibt's noch Louis Armstrong, den Jazzmusiker, okay. Also Neil Armstrong. Entweder er oder Buzz Aldrin, irgendeiner von den beiden, musste, die werden ja dann immer mit dem Auto gefahren zum Shuttle oder zur Sonde, je nach zur Rakete, ganz einfach gesagt. Und auf dem Weg dahin musste einer von beiden nochmal dringend pinkeln. Und vielleicht war es auch ein anderer Astronaut. Und ne, ist dann, der hatte schon den Anzug an, hat dann da irgendwie nochmal, ist ausgestiegen, hat dann nochmal gepinkelt. Und seitdem, ich weiß nicht, ob es so ist, gibt's immer dieses Ritual, ne, dass alle Astronauten auf dem Weg dahin nochmal Pause machen, auch wenn sie gar nicht müssen, sondern einfach so als so ein Running Joke im Prinzip.
Nee, gar nicht ein Joke, sondern das soll Glück bringen.
Soll Glück bringen.
Ja.
Ist es vielleicht auch eine Chance, wenn sie nicht müssen, dass sie da nochmal wichsen?
Ich kann gerade nicht pissen, aber ich würde ganz gerne hier an den Reifen wichsen.
Ja, schön auf den Hinterreifen auch. Ey, kannst du vielleicht den Tankdeckel aufmachen? Das würde es mir leichter machen, da reinzustecken in den Tank.
Aber hier steht, ja, das war Juri Gagarin war das.
Oh, okay. Der erste Mann im Weltall, oder?
Kosmonaut Juri Gagarin, der das 61 gemacht hat. Und hier steht bei einem.
Der hatte übrigens dann einen komplett kaputten Rücken, ne? Weil das damals mit den, die haben das nicht richtig hingekriegt mit Landung und Co. Ich glaube, der war dann fast halb im Rollstuhl geführt.
Oh Gott, also gut. Also soll konnte Glück also bringen, aber auch einen kaputten Rücken. Das sind die zwei Sachen, die passieren, wenn man da ranpisst.
Aber dann ist ja die Hand und der Rücken näher am Penis auch.
Stimmt, das kann ja auch geändert werden. Hier steht nur, ich habe so einen komischen Weltartikel gefunden und da steht was. Das jetzt vorgestellte neue Anzugmodell Sokol M, das für eine moderne Raumkapsel konzipiert ist, soll komfortabler sein. Allerdings hat der Anzug den Nachteil, dass er sich zwar insgesamt schneller anziehen lässt, nur kann er nicht mehr kurz zwischen den Beinen geöffnet werden.
Du hast übrigens recht, unmittelbar vor seinem Raumflug musste sich Gagarin erleichtern und tat dies am Hinterreifen des Transportbusses.
Ja.
Diese Pinkelpause wird seitdem auf dem Weg zur Startrampe aus Tradition von allen russischen Kosmonauten eingehalten. Ich dachte, dass der Gerst das auch mal erzählt hat. Naja.
Ja, das, also ich hab, das kann sein, dass er das irgendwie bestätigt hat zumindest, dass dem so ist. Ja, wird gewichst.
Ich war übrigens falsch. Sigmund Jähn, meine ich, hatte so Probleme, der Ostdeutsche, der erste Deutsche im All, der so guten Probleme
DJ,
dann hatte.
Der DJ, ne, ist es doch.
DJ? Avicii im All.
Ach, da ist der jetzt.
Ach, DJ Ötzi hat wieder neue Saturnmonde entdeckt. Das ist ja geil.
Das glaubst du, ist die Aufgabe von Astronauten, ne?
Ja, so haben sich ja auch die Neptunes gegründet rund um Pharrell. Die waren einfach zu lange im Weltall.
Also, um das nochmal aufzudröseln, ne? Ich habe schon mal den Aspekt der Gefahr reingebracht. Ich glaube, es könnte durchaus gefährlich sein, wenn du einfach so irgendwo hinwichst. Aber die Leute gehen ja auch pinkeln. die Leute gehen ja auch pinkeln, die Astronauten. Und wird es dann so abgezapft oder ist es dann, pisst man da also auf so Flocken, die dann irgendwie sofort als Sand irgendwie dann weg, wie so ein Katzenklo oder wie pissen Astronauten?
Ist es so, dass man, ja, wie pissen Astronauten? Vor allen Dingen, ich frage mich auch gerade, wie ist es, wenn du so auf den Ausguck wickst, dass der Kamerad denkt, ach guck mal, da ist ein neuer Mond und du denkst, nee.
Das war wie viele Monde da draußen sind fälschlicherweise als Monde bezeichnet worden? Dabei war es einfach nur Sperma auf dem Teleskop.
Ich denke dann auch immer, ich denke dann auch immer so, wenn so Praktikantinnen in so Forschungseinrichtungen, Observatorien dann so plötzlich 17 neue Planeten entdecken, sind ja gefühlt immer so Praktikanten, die so am Tag 2 dann, ach guck, ich habe einen ganzen Asteroidengürtel entdeckt und dann stelle ich mir immer den Dozent daneben vor, der denkt, nee, mein Mädchen, ich bin nur gerade richtig geil gekommen. Das ist nicht die Milchstraße.
Also, unabhängig davon, all jokes aside, glaube ich, dass natürlich Astronauten wichsen. Also, ja. Du kannst ja auch wichsen. Ich glaube, es ist sogar besonders geil, wenn es schwerelos ist. Du brauchst nicht viel Kraft, um deine Hand zu bewegen.
Weil es schwerelos ist.
Du kannst irgendwie wahrscheinlich coole Bewegungen mit deinem Körper machen, die das alles nochmal irgendwie geiler machen. Also ich glaube, es gibt keinen geileren Sex als in der Schwerelosigkeit und auch wichsen kann man da besonders gut. Und deswegen glaube ich, dass es easy ist oder du drückst dir nur irgendwie, keine Ahnung, deine Hand immer an den Sack. Irgendwann bist du so geil und so prall gefüllt, dass es sowieso rausschießt. Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen, um die Astronauten zu machen.
Ich glaube auch. Das ist ja, ich glaube, dass du im Training das vermutlich auch lernst, im Astronautentraining. Also dann hast du ja oft diese Gehkrafttrainings, wo du das lernst. Und ich glaube, da wirst du auch echt, dass du das Wichsen auf engstem Raum lernst. Also weil Astronauten auch oft dann so super erbärmlicher leben. Ich glaube, es gibt zwar schon so Toiletten auf der ISS auch, wo sie dann so quasi pro forma reingehen, aber ich glaube, richtig viel Sperma wird auch einfach im Anzug landen und lagern. Ich möchte nicht so einen alten Anzug geschenkt bekommen.
Ja, oder sie gehen dafür halt wirklich, also anständige Astronauten gehen dafür erstmal raus. Sie mal essen Weltraumspaziergang und da wird dann gewichst, was das Zeug hält.
Vor allem, es landet doch dann safe auf deinem eigenen Helm, ey. Dann kommst du wieder rein zu Peter Druschnek, irgendwie, der gerade aus der Ukraine hochgeschickt wurde und so einen französischen Kollegen und musst denen das erklären. Richtig peinlich.
Und die beiden wissen ganz genau, weil sie es ja unten auf dem Boden beigebracht bekommen haben, wie man wischt, was du da gerade gemacht hast draußen auf dem Spaziergang.
Da ist Houston, wir haben ein Problem, war vielleicht eine ganz andere Meldung. Vielleicht war es einfach nur echt, die ganzen Messgeräte sind verstopft. Vielleicht erklärt das auch das Challenger-Problem. Vielleicht war es einfach eine riesige Orgie.
Es wurde zu viel gewichst.
Zu viel gewichst.
Aber gibt's nicht schon das erste Kind im Weltall? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber könntest du dir das zum Beispiel vorstellen, hast du mal überlegt, diese Mars-Mission da mitzumachen, da hinzufahren, rüber zu jetten zum Mars?
Ich habe ja echt, also so Weltall reizt mich ja gar nicht, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Also so dieses Ganze, nee, weil die Reise halt so super beschwerlich ist. Also ich meine, wir haben das ja alle schon mal gesehen in einem klassischen Galileo-Beitrag, was so Astronauten aushalten müssen. Ich fahre schon nicht gern Achterbahn, also das würde mich safe killen, diese, oh, jetzt habe ich den Begriff wieder nicht parat, diese, na, wo sie sich so im Kreis drehen müssen, wie heißt das gleich wieder? Gott. Nicht Karussell, aber wo sie halt dann so, ja, ne, wo sie so Drehungen ausgesetzt werden. Oh Gott, tut mir leid, fällt mir gerade nicht ein.
Zentrifuge, nee.
Ja, doch, ja, genau. Also wo es um die Zentrifugalkräfte geht, genau.
Ja, ja, aber das
da
heißt,
ich immer so, alles, ja. Egal. Ja, aber da denke ich halt immer so, um Gottes Willen, das würde ich auf gar keinen Fall aushalten. Deswegen ist für mich Weltall, also natürlich würde ich mal gerne in der ISS stehen, rausgucken, die Erde sehen, in ihrer wirklich Gänze, in ihrer Schönheit und richtig hart abwichsen. Aber die Reise dahin finde ich tricky. Gibt's eigentlich Astronauten-Pornos? Fällt mir gerade ein. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie geil sind die? Aber es gibt ja auch so Parabelflüge. Da habe ich auch kein Interesse dran.
Nee? Ja gut, da habe ich auch wiederum kein Interesse dran, weil das ist für mich so Billigtouristen, irgendwie, keine Ahnung, so 2 Sterne All-Inclusive-Hotel Weltall. So ist es. Also wenn, dann will ich natürlich schon schön das 5-Sterne-Hotel und das Weltall genießen. Das heißt übrigens wirklich Zentrifugentraining und also menschliche, ja, ja. Human-Zentrifuge.
Reizt dich das?
Also ich bin generell sehr interessiert am Weltall. Schon immer gewesen als Kind habe ich was ist was
habe ich auch Bände gehabt, ja.
Da habe ich so viel über das Weltall gelesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also Dinosaurier und Weltall waren meine 2 Dinger einfach. Und habe auch dann zum Beispiel ich habe mich viel damit beschäftigt, aber irgendwann wurde es mir zu kompliziert, die ganze Nummer, weil irgendwann kannst du halt nicht mehr wie als Kind, wenn du dich als Kind für eine Sache interessierst, reicht halt, wenn du sagst, ich erkenne da oben einen Stern und ich kenne einen Mond und das ist das, was ich unterscheiden kann, und irgendwann kannst du damit niemanden mehr beeindrucken und musst dann halt mit Quantenphysik kommen und irgendwie Lichtgeschwindigkeit, und da war ich dann raus, das war mir dann zu kompliziert, das Ganze. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich auch wieder in das vorletzte Stephen Hawking Buch oder so mir gekauft und lese da gerade da ran, und weil ich halt dachte, ja gut, es ist ja irgendwo auch ein Physiker-Typ, der sicherlich auch verständlich und cool schreiben kann. Tut er auch, aber trotzdem verstehe ich einfach, also nach den 100 Seiten ging dann noch, aber dann irgendwann kommt er mit Begriffen und du musst da einfach so gut zuhören, dass du es auch ansatzweise raffst, wie Licht funktioniert und die Teilchen zusammengesetzt sind, und alter Schwede, also deswegen bin ich mittlerweile einfach, weil
ich glaube, du musst den Kopf schräg halten, damit du es verstehst, damit du es lesen kannst.
Es ist intellektuell, überfordert mich das einfach, und deswegen bin ich raus. Aber mich würde es schon reizen, mal im Weltall zu sein. Das ist irgendwie so,
ja,
was
das
ganz
auch.
Anderes.
Also da bin ich bei dir.
Ist, weißt du, so alles, was du auf der Welt erreichen kannst, ist halt, und was die Probleme sind und so, das ist da oben halt alles weg. Das ist da oben alles, das ist hat seine eigenen Gesetze da oben. Nichts, was du hier lernst, gilt da oben.
Ist wie der DFB-Pokal eigentlich, ne?
Ja.
Von der Gesetzmäßigkeit her. Aber ich finde auch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weil ich wollte gerade sagen, naja, man kennt es aber ja nur aus Katastrophenfilmen, Gefühl. Es gibt ja wenige richtig gut verlaufende All-Filme. Entweder gibt es eine Alien-Bedrohung oder so Apollo 13, Challenger kennen wir, also es ist ja, weiß nicht, wie Gravity ist oder so. Oft ist es ja verbunden mit so Tragik, und ich finde, im Weltall sein ist so der größte Vertrauensbonus, den wir der selbstgemachten Technik entgegenbringen. Weil das ist halt so, selbst wenn wir in einem Auto unterwegs sind, okay, fuck it, Auto versagt, wir sterben, fuck. Aber wir sind auf dem Planet, werden beerdigt. Auf unserem Planet. Im Weltall sein ist halt so, alles klar, wir sind hier komplett weit weg von der Erde. Wir sind in einem schwebenden Technikding. Wir überleben gerade nur wegen Technik, wegen Messinstrumenten, wegen irgendwie einem dünnen Draht gefühlt, der unsere Verbindung in die Heimat darstellt. Wenn eine Kleinigkeit hier schief geht, sind wir alle dood. Da können wir gar nichts machen. Also ich finde, das ist so der größte Vertrauensbonus, dem wir technischen Errungenschaften geben, ist zu sagen, wir fliegen ins All.
Ja, das stimmt. Ich habe mir sowieso gedacht, schon häufiger mal so überlegt, wie kann es denn sein, dass man so etwas Krasses wie ins Weltall zu fliegen schon in den 60er Jahren hingekriegt hat?
Vor allen Dingen,
da muss ich gar nicht so weit gehen. Ich denke auch schon so, in ein Flugzeug zu setzen. Guck mal, wenn du jetzt guckst, was heute alles möglich ist. Ne, wir haben USB-Sticks.
Ja.
Naja, also allein schon sowas wie ein USB-Stick mit vielen Gigabyte. Noch vor ein paar Jahren waren es nur ein paar Megabyte drauf. Also diese technische Entwicklung der letzten Jahre ist schon so krass. Wenn ich dann überlege, keine Ahnung, wir haben Smartphones, Handys und so intelligente Computer, superschnelle Computer. Schon vor 10 Jahren waren die Computer so kackenlangsam, dass es schon steinzeitmäßig rüberkommt. Und jetzt dreh nicht mal 10 Jahre oder 20 Jahre zurück, dreh mal einfach 40, 50, 60 Jahre zurück und denk, da sind die Leute schon durch die Gegend geflogen mit Flugzeugen und Raketen? What the fuck? Also die haben nicht mal irgendwie telefonieren können und sind schon ins All geflogen.
Vor allen Dingen, also ich hab mir das immer mal gemerkt, dass das so den, also dass der Computer in Houston quasi oder im NASA-Zentrum, whatever, dass das so ein Arbeitsspeicher, Speicherplatz schräg sich schon von so einer Floppy-Disk hatte. Ich glaube, ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Ich glaube, es sind eigentlich 74 Kilobyte Speicherplatz und Arbeitsspeicher von 4 Kilobyte und Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1024 Megahertz. Habe ich jetzt auf schnell googeln gefunden auf propagandanews.de. Aber ich hatte mir das irgendwie mal mit einer Floppy-Disk gemerkt, keine Ahnung. Aber das halt so Rechner sind, wo du halt denkst, jedes Handy ist halt logischerweise krasser als die Roboter mit als die Rechner, mit denen sie Leute auf den Mond geschickt haben. Stell mal vor, dein so fucking Leben würde von einer Floppy-Disk abhängen. Von einer Floppy-Disk.
Das ist wirklich
komplett. Das macht dir keine Sorgen. Wir schicken dich da hoch, aber ich lege jetzt die Diskette ein.
Warte mal, ich puste noch einmal kurz drüber und dann müsste das schon funktionieren.
Ich habe mir mein Super Nintendo angeschlossen. Gar kein Problem, dass wir dich da hoch navigieren in einem Donkey Kong Level.
Ja, das ist schon krank. Was ich aber vorhin noch erzählen wollte, ist, weil ich dich gefragt habe, ob du diese Mars-Mission mitmachen wollen würdest. Ich habe mal eine getroffen tatsächlich, die sich da sogar angemeldet hat bei diesem Programm. Und wo du dich bewerben musst und wo es ja drum geht, wer geht da hin, ne, zum Mars? Es sind ja irgendwie ein paar Jahre hin und die werden nie wieder zurückkommen. So, und die hat wirklich sich beworben. Und ich fand es total spannend, mit ihr darüber zu sprechen und zu realisieren, was für eine andere Lebenseinstellung man haben kann, dass man so sozusagen sein jetziges Leben quasi aufgibt, ne? Also du bist ja dann, also du siehst ja keinen mehr von hier und zwar nie wieder. Das finde ich halt so krass, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt 20 Jahre oder so weg und komme dann wieder. Das kann man auch machen, indem man einen Menschen totschlägt. Aber aber zu sagen, ich gehe für immer weg, da musst du schon einen ermorden.
Hast du mit ihr geschlafen, weil du mal mit einer was vom Mars haben wolltest?
Nee, aber ich hab's versucht. Also, nee, war lustigerweise auch eine Russin, also passt zu, zum Thema.
Ja, ich wollte gerade sagen, das können sich doch nur so Oligarchen und so ein Shit leisten, oder?
Nein, 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 es geht ja um diese, weißt du nichts von dieser Mars-Mission?
Ich offensichtlich wurde ich schon aussortiert.
Andreas, wir starten alle nächste Woche.
Ja. Und ich erfahre es in dem Porno-Podcast. Geil.
Hast du noch nicht gepackt?
Ich sehe bei Wikipedia gerade Chronologie der Mars-Mission und ich denke, ich weiß nicht mal von einer was. Wir sind schon da alle.
Ich rufe dich gerade vom Mars an, Andreas, wo bleibst du denn? Oh nee, also wir können ja wirklich, wir müssen, lass uns mal eine Menschheit aufbauen auf dem Mars, die auch divers ist. Wir können nicht nur die Klugen und die Hübschen reinholen, aber so einen wie Andreas, mich. Ey, nee, komm, so einen dann auch wieder nicht.
Wir haben jetzt die Chance, neu zu starten und ihr sagt mir, Andreas Links soll mit. Dann nehmen wir lieber Joey Exotic, der kommt mit.
Also nein, es geht um die Mars One Mission, glaube ich. Da werden
sagt mir wirklich gar nichts, Officer.
Da konnte man sich, ich weiß jetzt, ich habe mich da auch nicht so näher informiert, aber du kannst dich da halt bewerben und du musst, da darfst natürlich nicht zu alt sein, weil die wollen halt jetzt auch demnächst los. Und das dauert halt auch ein bisschen dahin. Wenn du dann da bist, musst du ja dann eine neue Gesellschaft aufbauen und dann darfst du nicht dann schon im Feeling sein, boah, jetzt hast du Bock auf Rente. Wenn du da bist, geht's erst los. Also ist ein schwieriges Auswahlverfahren. Und da hat die sich für beworben tatsächlich und hat dann auch weiter und weiter und weiter, nächste Runde und hat's dann aber irgendwie durch Runde 4 nicht geschafft.
Du meinst Germany's Next Mond Model, was du, glaube ich, sagst. Mars One war ein Medienhype einer privaten Stiftung unter niederländischem Recht, die sich ursprünglich zum Ziel gesetzt hatte, im Jahr 2022 Menschen auf dem Mars landen zu lassen und dort eine dauerhaft bewohnbare Siedlung zu errichten.
Ja.
Das war nur ein Coup. Der Zeitplan wurde und wird von Bas Landrup immer wieder verschoben, zuletzt im Dezember 2016 auf unbestimmte Zeit.
Okay, na gut. Ja, dann also, ist das wohl nicht mehr aktuell, aber die Idee bleibt, also ich dachte, ich habe wirklich die Koffer gepackt. Nein, die Idee bleibt ja gleich, ne? So diese Vorstellung, jetzt sein Leben zu verlassen. Also könntest du dir das
vorstellen? Was würdest du mitnehmen im Koffer? Ich antworte gleich, was würdest du mitnehmen im Koffer, wenn du deinen Koffer gepackt hättest Richtung Mars?
Irgendwas zum Wichsen. Und du?
Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, meine Möbel mitnehmen, weil ich die schon auf der Erde von Wohnung zu Wohnung getragen habe. Warum soll ich die jetzt loswerden?
Kommst du ein ganzes Umzugsunternehmen voll Space Shuttle? Hier, Rainer, welches Zimmer? Nee, habe ich draufgeschrieben. Cockpit.
Ja, genau. Nee. Die Kiste, die muss ganz woanders hin. So ein 300-Euro-Umzugsunternehmen gebucht.
Vorsicht, da sind die ganzen Floppy-Disks drin.
Die bringen euch zurück. Da könnt ihr euch eine rausnehmen. Aber du wolltest was anderes fragen gerade. Könntest du dir das vorstellen, ne? Auf gar keinen Fall. Da hätte ich, also es gibt ja so Pioniere, die sich das so als Ziel setzen und da bin ich keiner von. Also das finde ich zu krass. Selbst dieser Gedanke, dass es vielleicht doch noch Aliens gibt. Okay, ja klar, wahrscheinlich gibt es irgendwo Aliens. Ob das jetzt so Einzeller-Lebewesen sind, wie man das vielleicht wissenschaftlich denkt oder ob es halt so Monster sind, wie man es in Hollywood denkt. Aber das wäre mir zu krass. Das hat die Menschheit, hat uns das zu lange schlecht geredet durch Filme, finde ich.
Ja, wir haben uns da ein bisschen zu doll Angst machen lassen, ne?
Ja.
Deswegen hassen auch alle Haie und bringen die Haie um, weil man Angst davor hat.
Ja, und die sehen aber auch richtig freaky aus, Haie. Also sorry, eine Lobby für Haie aufzumachen ist halt echt schwierig, wenn sie aussehen wie ein Wrestler aus den 80ern im Gesicht.
Was können denn die Haie dafür, dass sie die scheiß Wrestler-Haie tätowieren haben lassen? Dann folgt mal Ocean Ramsey auf Instagram, Andreas. Dann siehst du, dass es auch schöne Seiten hat, so ein Hai.
Ist das von Gordon Ramsey ein Wasserkanal, wo er Fische jagt oder wie?
Haie kochen. Haie braten.
What a beautiful shark. Just killed him.
Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein, sagen wir mal, wenn so meine Peer Group, nee, das heißt nicht so, wenn meine engsten Leute sterben,
man ja.
Wenn
schon.
Alle meine engsten Leute sterben, so sagen wir mal so meine engsten 20 Leute, wenn
dann
die
bist
alle
du
tot
lange
werden,
dood.
Wenn du bist die alle Raucher. Irgendwie an einem Busunglück oder sowas sterben, weil wir irgendwie auf dem Weg zu meiner Hochzeit sind und da verunglücken alle und ich überlebe, weil ich der betrunkene Fahrer war. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht auf dem Mars fahre. Fahre auch.
Fahre vor allen Dingen. Ja gut, ich bin jetzt auf der A42, wo muss ich denn jetzt hier runter Richtung Mars? Ich find's gut, dass du offensichtlich bei 20 Beerdigungen fehlen willst für deine engsten Freunde.
Und du kommen alle in so ein Massengrab.
Du bist ein viel zu sozialer Typ. Du würdest es nicht machen. Du hast da oben keine Leute und du, kann man da rauchen überhaupt auf dem Mars?
Das Rauchverbot? Ich bin kein Raucher, Andreas. Das
Rauchverbot vor allen Dingen. Es müssten ja erstmal Behörden und Anwälte und Richter und Institutionen vorreisen, um uns da ein gesellschaftliches Konstrukt zu geben, bevor wir da überhaupt hin können.
Das ist auch gut, wenn jemand sich bewirbt für diese Mars-Mission, man weiß, man fährt da 4 Jahre hin, du könntest von Aliens gefressen werden, aber dann kriegst du irgendwann mit, da ist Rauchverbot, dann nee, dann komme ich nicht mit. Naja, also das waren wirklich 2 ganz herrliche Fragen.
Ja, ich würde noch eine Sache vorlesen, noch ein kleines Update.
Oh ja, also gerne. Nichts,
wo wir groß was beantworten müssen. Ist schon ein bisschen älter, aber du erinnerst dich natürlich an unsere Geldherren-Frage, Episode, wo jemand zum Beispiel geäußert hat, dass er doch gerne seine Kinder von einem fremden Hund ficken lassen würde.
Ja, ja, ja. Was wir damals schon mehrfach gesagt haben, dass das sehr brauchen wir nicht wiederholen.
Das ist super schwierig.
Weil jetzt klang es noch salopper als damals noch.
Salopp klang das, genau. Hört da einfach noch mal rein in die Folge, die uns damals super krass schockiert hat und wahrscheinlich das Heftigste war, was wir jemals im Gagflex-Podcast lesen mussten. Und sie hat danach noch mal geantwortet. Hallo noch mal. Nachdem ich eure Folge gerade gehört habe, dachte ich, ich schreibe noch mal, damit ihr vielleicht nicht allzu geschockt seid und ich mit gutem Gewissen auch in Zukunft noch ein paar Schmankerl aus meiner Zeit als Geldherrin berichten kann. Zu der Männer-Frauen-Frage. Es gibt Frauen, die sich auch erniedrigen lassen wollten. Also zur Erinnerung, wir hatten natürlich erstmal wieder alles auf notgeile Männer geschoben. Es gibt Frauen, die sich auch erniedrigen lassen wollen. Die finden meistens in der BDSM-Szene aber leichter einen dominanten Mann, der gewisse Dinge mit ihnen anstellt. Bei fast allen dieser Anfragen und Fetische, die ich beschrieben habe, geht es weniger um sexuelle Bedürfnisse. Einen Ständer haben und sich darauf einwichsen, während man seine eigene Scheiße futtert, das findet da eher nicht statt. Und dann noch im Weltall. Es geht hier vermehrt um die reine Erniedrigung. Ich habe diese Anfragen nicht betreut oder ausgeführt. Ich würde das nicht mal mehr als spezielle Fetische beschreiben. Diese Anfragen zeugen von tiefen persönlichen und psychischen Problemen dieser Leute. Das kann man gut daran erkennen, weil auch Dritte geschädigt werden sollen und da hinein fantasiert wird. Ein Fetisch sollte niemals einen Dritten schädigen, vor allem wenn die dritte Person nichts davon weiß. In Klammern Po Zahnbürste beispielsweise. Da ging es darum, dass ein Mann fantasiert hat, dass er. Ja,
kann man sich doch anhören. Kann man sich anhören. Kann man sich anhören. Wer sich dafür interessiert, was er mit der Zahnbürste
machen wollte. Meistens ist es auch so, dass allein schon das Schreiben und sich darüber unterhalten die Sklaven geil macht. Die tatsächliche Ausführung ist real oftmals sogar kaum möglich. Ein gutes Beispiel ist dieser Zuhälterfetisch. Hier wollen die Sklaven, dass die Herrin quasi live dabei ist und direkt nach dem Akt sich das Geld nimmt. Wenn dann gezielt eine Herrin angeschrieben wird, die zum Beispiel 500 Kilometer weit entfernt wohnt, kann man sich schon denken, dass da viel Fantasie dabei ist. Das ist im Übrigen auch so lange keine Straftat, wie der Sklave quasi darum bittet, das machen zu dürfen und die Herrin dann darauf eingeht. Sobald man ihn wirklich zwingen würde, obwohl er das Spiel als beendet ansehen würde, ginge das in eine potenziell strafbare Richtung. Sollte eine Ausführung zustande kommen, müsste man sich da als Herrin auch entsprechend absichern, am besten schriftlich. Ihr seht, dass die Umsetzung allein schon von diesem oberflächlich lockeren Fetisch einen derart komplexen Handlungsakt im Hintergrund nach sich zieht, dass einem aus der Erfahrung raus irgendwann klar wird, dass das höchstwahrscheinlich reine Fantasie ist. Das heißt nicht, dass es für die Sklaven nicht real ist. Mitunter fantasieren diese Leute jahrelang davon, setzen es nie um und merken auch gar nicht, dass eher die Fantasie davon der eigentliche Fetisch ist. Zu der Sache mit den fremden Hunden und den Kindern. Die Sklaven waren auf dem Portal gegenüber den Herrinnen relativ anonym, wenn sie das wollten. Der Betreiber der Seite hatte allerdings Personalien der Sklaven, da diese sich als echt verifizieren mussten, um überhaupt auf der Seite Herrinnen anschreiben zu dürfen. Die Herrinnen hatten so nicht sofort alle Informationen über die Person, wussten aber, dass die Person echt ist und kein Fake-Profil oder ähnliches dahinter steckt. Daher meine Meldung damals direkt an den Administrator, der mir dann auch mitgeteilt hat, dass die Person im Ausland wohnt und einer Verfolgung schwierig sei, aber dem nachgegangen würde. Strafbar macht sich jeder, der darauf eingeht, in dem Sinne, dass das Geld genommen und wirklich Dinge ausgeführt werden, das ist klar. Selbst wenn nichts ausgeführt wird und nur das Geld genommen wird, könnte eine strafbare Handlung vorliegen, da die Herren dann mit der Annahme des Geldes das Risiko eingewinde, dass etwas passiert. Ich weiß bis heute nicht, was genau im Hintergrund abgelaufen ist, allerdings hat die Person mich mit einem neuen Profil einige Jahre später nochmals angeschrieben und mir verwendet, dass er wohl in Therapie war und diesen Fetisch nicht mehr hat. Ob das stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich denke aber, wenn jemand nach Jahren nochmal schreibt, dass das dann schon so sein kann. Geil, dass er trotzdem noch das Bedürfnis hatte, ihr zu schreiben.
Ja.
Ich habe diese Anfragen über die Jahre gesammelt und kann euch da auch in gewisser Weise zustimmen. Dieser Bereich hat mir Abgründe der menschlichen Psyche aufgezeigt, wie sonst kein anderer Bereich bisher in meinem Leben. Viele Anfragen waren wirklich unterhaltend und belustigend und ich habe mich mit vielen Sklaven unterhalten, einfach auch um deren Motivation, Beweggründe und auch dem Ursprung der Neigung auf den Grund zu gehen. Um nicht selbst abzustumpfen, muss man aber, glaube ich, irgendwann einen Cut machen und sich davon entfernen. Es gibt durchaus viele Herrinnen, die viele meiner beschriebenen Anfragen wirklich bedienen. Das kam für mich nie in Frage. Das ist eine Frage der Moral, glaube ich. Ich schreibe euch gerne mal wieder und packe noch ein paar Sachen aus, damit ihr sie droppen könnt. Viele Grüße.
Cool. Sehr, sehr gerne. Schreib uns da gerne nochmal. Vielleicht fällt dir, du hast ja sicherlich bei vielen Gesprächen mit irgendwelchen Sklaven auch Fragen gestellt, die du nicht beantworten konntest. Kannst du gerne dann hier im Podcast anbringen und dann werden wir das übernehmen.
Genau.
Und wir haben so natürlich immer die richtige Antwort.
Und uns fehlten die Fragen nicht, was? Ach so, übrigens Folge 61 kann ich noch nachtragen. Zahlschweine und ihre ekelhaftesten Wünsche ist die Folge, auf die sie hier Bezug nimmt.
Sehr schön, zieht euch das mal rein. Wir haben euch lang genug bespaßt heute, würde ich sagen, Andreas. Es war eine schöne Folge, ich habe sehr viel gelacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich unterstützen, einfach indem ihr uns weiterempfehlt.
Mhm. Genau so ist das. Sagt's euren Freunden, sagt's heimlich mit vorgehaltener Hand. Übrigens, Gagreflex Podcast ist der krasse Shit. Verschwörungstheoretiker oder nicht, ihr könnt uns alle anhören.
Oder eine positive Bewertung auf iTunes, ihr kennt doch die ganze Nummer. Und jetzt lesen wir einfach schon, weil es Tradition geworden ist, unsere Unterstützer auf Patreon vor. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung hier, gerade in diesen Zeiten natürlich besonders schön zu sehen, dass es da draußen noch Leute gibt, die so Hochkultur unterstützen. Also vielen Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fant, Florentin Will, Geföhnte Hoden, Niklas Bonaventura, Sülzfleisch, Middle Hilly Du, das enorme Lineal, Sascha Hornung, der Fichtenelch, André Karate, Art of the North Star, Trombone Necessus, der Nemo, Snack Best Stack, Benji, Ferry the Ficker, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, Swartkabel, Forzias, Caruso, Tristan Stein und Explorer 7. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns nun wirklich so fast schon einen Antrag machen. So nah kommt das mit $10, die ihr uns für jede Folge schickt. Und zwar vielen Dank auch an Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Zimtraucher, Captain Jizz Fresh im Biz. Wer das vorliest, ist ein Spaß-Titel-Lol. Hans Gock. Ihr Lieben, das war's.
Geil. Gig, 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 gig